Heute mit Benjamin Mirtschin, Geschäftsführer von Fleet Union.
Um zu wissen, was man anders machen will, ist erstmal wichtig, was ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist halt, wie ich gerade schon, also ein ganz stumpfes Beispiel, dieses so dein Profilbild schwarz machen irgendwie und damit irgendwie und den Teaser auf den Teaser zu machen irgendwie, das ist auserzählt. So, das interessiert nicht mal mehr deine richtigen Fans.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich darüber, heute Benjamin Mirtschin im Büro von Fleet Union in Köln besuchen zu können. Fleet Union ist eine PR-Agentur, PR-Musikagentur und betreut alle Veröffentlichungen von Grand Hotel Van Cleef aus Hamburg, das Label und aber auch noch weitere Labels. Hallo Benny.
Hallo, herzlich, danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen im Redfield Podcast. Ja. Genau. Wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was sagst du dem dann? Versteht das jeder in deiner Familie, was du tust?
Noch nicht mal in meinem Freundeskreis, also wo die Leute eher jünger sind. Das kommt wirklich total drauf an, was ich sage, mit wem ich spreche. Der meistbenutzte Vokabel ist, glaube ich, einfach, dass ich sage, es ist Pressearbeit für Musik und Künstler. Ja. Und dann nicken die Leute entweder und tun so, als hätten sie es verstanden oder halt auch nicht irgendwie. Es gibt aber auch relativ wenig Interesse normalerweise an meiner Arbeit, muss man sagen. Sowohl bei Freunden als auch bei Familie. Okay.
Außer wenn du gratis Sachen ranbringst.
Gästeliste natürlich.
Verstehe. Wie ging das denn für dich überhaupt los mit Musik? Du hast selber in einer Band gespielt. Spielst du noch in einer Band, genau, richtig. Ja. Ich denke mal, das war der Einstieg bei dir.
Eigentlich tatsächlich gar nicht. Das hat sich komplett unabhängig voneinander entwickelt. Das war natürlich, dass ich eine Band, die habe ich schon gegründet, als ich 13 war und mache es jetzt auch immer noch. Und jetzt bin ich 30.
City Light Thief,
genau. Ja. Wie sich der Wunsch ergeben hat, in der Musik zu arbeiten, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber das war so, war mir relativ schnell klar, dass ich das machen wollte.
Manchmal rutscht man ja auch einfach so rein.
Ich bin dann quasi reingerutscht. Ja. Ich wusste so ein bisschen, wo ich hin wollte. Ich bin irgendwann so in meiner, keine Ahnung, auch so diese 13, 14, 15 Jahre alt Zeit, so da war Musik das Wichtigste für mich auf jeden Fall. Sowohl das selber machen, als halt auch so langsam so Fan von Bands werden irgendwie. Und war mir so relativ schnell klar, ich mache die Schule zu Ende, dann studiere ich irgendwas in die Richtung und dann gucke ich mal, wo ich dann so lande. Und dann hat sich das alles so ein bisschen, gab es da so einen kleinen Kickstart und zwar hatte ich mit 16, glaube ich, einen Unfall in Kroatien. Ich war Pfadfinder damals und dann hatte ich so einen Unfall und lag im Krankenhaus und konnte 6 Wochen nicht laufen und so weiter.
Gut, oh Gott.
Und bin aufgrund dieser Verletzung, die ich mir dann dazugezogen habe, dann ausgemustert worden. Die Musterung war dann quasi kurz darauf. Und so war mein ganzer Plan, nicht hinüber Zivildienst zu machen und dann zu studieren, sondern ich hätte halt direkt studieren müssen. Und das konnte ich mir damals nicht leisten, weil es das in den Jahren war, wo es einfach Studien, oh Gott, ich bin so dumm.
ist nicht studiert.
Man musste das halt bezahlen. Studiengebühren, Studiengebühren. Die sind ja dann kurz darauf wieder abgeschafft worden. Aber ich stand dann so im Prinzip so mit dem Abi da und wusste von einem auf den anderen Tag nicht, was ich weitermachen soll. Und dann hatte ich aber als 16-Jähriger schon mal ein Praktikum beim damals Grand Hotel Booking Büro gemacht, was damals in Köln war. Und das war auch nur eine Woche damals oder sogar nur 3 Tage oder so. Und das war dann halt 2, 3 Jahre her, als ich dann mit der Schule fertig war. Und dann war das ja wirklich so, dass ich bei der Rheinkultur stand in Bonn und sah dann Danny, den Manager von Kettgar und Tees und damals Tomte und halt auch Backliner von diesen Bands und sah dann bei der Rheinkultur Kettgar spielen und sah Danny auf der Bühne. Und dann dachte ich so, ich könnte ja einfach Danny nochmal schreiben.
Danny hat auch das Booking gemacht.
Genau, Danny hat auch das Booking. Genau, bei Danny war ich damals quasi als Schülerpraktikant. Und ich könnte eigentlich nochmal Danny schreiben, so was, ob da irgendwas los ist. Und dann habe ich die Mail mit dem Betreff junger Mann zum Mitreisen gesucht, an ihn abgeschickt, an ihn und Rainer, der das Grand Tel Label quasi macht. Dann war das damals so, dass der Praktikant, den es gab im Grand Tel Booking und Liftboy Management Büro, den fanden die so kacke alle, dass sie den frühzeitig entlassen haben und ich dann quasi seinen letzten Monat Praktikum übernommen habe.
Okay.
Und dann habe ich da angefangen und seitdem bin ich quasi nicht mehr weggegangen. Also das war wirklich ein Zufall, sage ich mal. Weil ich im Prinzip so einen Monat nach dem Abi da gelandet bin, wo ich dann eigentlich 3-4 Jahre später grundsätzlich gerne gewesen wäre irgendwie. Und dann hat sich das halt so von da an weiterentwickelt über ein paar Stationen. Aber grundsätzlich arbeite ich immer noch viel mit dem Grand Hotel Van Cleef zusammen.
Okay, weil das bedeutet über diesen, ich sag mal, Umweg, wobei ein richtiger Umweg ist es ja nicht, aber du bist dann wahrscheinlich dann sehr schnell in die PR-Abteilung sozusagen. Ich meine, so groß ist das Grand Hotel nicht, aber du hast dann wahrscheinlich sehr schnell die PR für das Grand Hotel auch gemacht. Und dann Fleet Union gegründet?
Ja, also daraus. Ich bin nicht direkt zur PR gekommen. Ich war halt erst im Booking, dann habe ich meine Ausbildung offiziell in dem Management gemacht, sozusagen. Das kam dann irgendwie ein paar Jahre später, so alibimäßig eine Ausbildung irgendwie. Und dann bin ich im Label angestellt gewesen als Produktmanager.
Erstmal. In Hamburg dann?
Angestellt in Hamburg, aber ich habe immer aus Köln und dann Brühl herausgearbeitet. Und als Produktmanager machst du ja in einer Plattenfirma dann alles so ein bisschen, ne? Also du hast natürlich einerseits die ganze Produktion von dem Kram, hast aber natürlich auch viel mit PR zu tun. Und da das Grand Hotel nicht so eine große Firma ist, gab es natürlich auch relativ viel Downtime so. Und einfach dann ganz doof gesagt, um sich zu finanzieren, musste man einfach gucken, wenn es halt keine Platten gab, die man gerade gemacht hat, wie man sonst irgendwie Geld ranholt. Und dann gab es irgendwie irgendwann mal einfach so eine Anfrage von, von einem Management, was wir gut kannten. Ihr macht das ja sonst immer ganz gut. Wir brauchen hier ein bisschen Hilfe bei der Pressearbeit irgendwie. Und das war dann so ein Zufall, dass ich dann gerade Zeit hatte und dann haben wir das so mal gemacht und das habe ich dann noch ein bisschen weiter gemacht. Und ich sag mal so, aus der Nachfrage heraus gab es dann diese Idee, eine eigene Promo-Firma dazu gründen, dass nicht jeder denkt, hier, die Platte kommt auf dem Grand Hotel raus, irgendwie, wenn man es immer ziemlich wichtig ist, so was auf der Marke erscheint und was nicht. Mhm. Und dann hat sich aus dieser Nachfrage sozusagen, habe ich so ein Startkapital bekommen vom Grand Hotel, von den Inhabern des Grand Hotels und ein paar weiteren Personen drumherum und habe dann diese Firma gegründet.
Okay, alles klar. Das war 2013.
Also 2013 hat mit Fleet angefangen, genau.
Okay, alles klar. Aber du hast vorher ja auch schon große Themen auch betreut. Also wenn ich das so sehe, auf eurer Seite gibt es ja Referenzen. T.S. Ullmann, 2011. Mhm. Auch wenn ich das richtig recherchierte, auch so das am meistverkaufteste Album bislang. Mit über 72.000 Einheiten. Nämlich das Album T.S. Ullmann. Hast du schon komplett?
Nicht komplett oder? So, aber da waren wir natürlich schon da war ich involviert und da gab es aber halt Fleet natürlich noch nicht so in der Firmierung halt irgendwie nicht, ne? Aber das war dann schon so die Zeit, wo man dann dabei war, auf jeden Fall, genau. Okay.
Wenn man jetzt so ein Release sieht, aktuell ist ja auch wieder T.S. Ullmann Release am Start, wo wir den Podcast aufnehmen, aber generell, wenn man das jetzt so betrachtet, das ist ja ein total großer Name, einer der größten beim Grand Hotel. Wie schwierig ist das, sowas zu promoten oder ist das eigentlich total leicht?
Das ist eine andere Schwierigkeit, dann würde ich sagen. Also das kann man dann, natürlich kannst du so eine Tees oder eine Ketka-Platte nicht so damit vergleichen, wenn du irgendwie Aufbauarbeit bei einer kleinen Band machst. Da geht es dann, vielleicht kann man so sagen, dass in der Promo dann nicht unbedingt darum geht, Leute zu überzeugen, was zu machen, sondern zu gucken, was möchte man machen und wann und wie möchte man das machen irgendwie. Also das ist ziemlich verschiedenes Arbeiten. Und natürlich ist es grundsätzlich leichter, einen erfolgreichen Act zu promoten oder die Pressearbeit da drumherum zu machen, klar. Ich kann nur so, ich sag mal so, ich mache immer relativ viel relativ unbewusst, so von daher denke ich da jetzt nicht so, ich bin nicht die ganze Zeit in so einem Vorgang mit mir selbst, wo ich irgendwie überlege, wie jetzt was ist, ob irgendwas schwierig oder leicht ist oder so. Ich kann jetzt aber nur definitiv sagen, dass ich in dieser Tees-Kampagne also ich bin krank geworden, als es erfolgreich alles raus war. So, also mein Körper, okay. das war schon so eine Anspannung auf jeden Fall, dass mein Körper danach erstmal so ein paar Tage abgeschaltet hat auf jeden Fall. Das heißt also schon, das ist schon auch irgendwie anstrengend irgendwie. Mhm. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Also für mich waren die letzten Monate des Arbeitens auf jeden Fall ganz anders, als es sonst oft ist. Mhm. Ja.
Aber was ist so, was da so die Richtlinie, einfach so viel wie möglich zu machen, mitzunehmen?
Also, nee, also bei einer Sache wie Tees natürlich nicht. Bei einer Sache wie Tees ist so, was passt. Und also, ne, was, wo möchte man natürlich stattfinden? Irgendwie, wo sieht man sich irgendwie? Also, was passt zum Künstler irgendwie, was passt zur Veröffentlichung irgendwie? Und aber natürlich gibt es auch Kampagnen und Bands, wo es darum geht, alles mitzunehmen. Klar, aber ja. Ich finde es aber immer natürlich relativ wichtig zu gucken, dass du natürlich auch nur in Kontexten stattfindest, in denen du auch wirklich stattfinden willst. Also, dass du nicht nur irgendwo hingehst, nur weil es das halt gibt.
So. Verstehe ich. Okay. Dann ist aber, wenn so eine Platte rauskommt, dann ist natürlich schon auch wirklich, Kampftag nicht, aber Kampfmonate. Wie lange bereitet ihr sowas vor, PR-seitig? Und wie lange läuft so das Nachrelease noch?
Also ich meine, die Platte ist im September jetzt rausgekommen und ich würde sagen, so die ersten Anfragen, so in Sachen TV zum Beispiel, so es war auf jeden Fall so, ich sag jetzt mal Februar oder so, also okay, schon Februar, März rum, dass man so, obwohl wir noch kein Release-Datum hatten und auch nicht so genau wussten, ob das dann passiert, fängt man dann schon an, die Fühler auszustrecken und hat sich definitiv auch gelohnt, sage ich mal. Es geht halt nicht immer natürlich, also man kann nicht immer so früh sein, aber wenn es dann halt, wie gesagt, um Fernsehsachen geht, die werden halt wahnsinnig weit im Voraus geplant oder ja, so ein paar so terminliche Sachen müssen ja auch einfach irgendwie, die muss man früh blockieren, also so mögliche Termine irgendwie und dann geht das quasi nicht anders.
Okay.
Und wie lange das noch weitergeht, ich meine, die Tour ist erst im Dezember, dann gibt's im Frühjahr natürlich noch weiter Touren. Das geht schon noch weiter. Also, ich würde, also so ein Jahr, also so eine große Platte dauert schon locker ein Jahr, wenn nicht sogar länger.
Ja. Alles klar. Jetzt sind wir schon, haben wir schon einen ganz weiten Sprung gemacht. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon in der Gegenwart. Ich wollte aber noch mal so ein bisschen zurückblicken. Fleet Union hat sich 2013 gegründet. Du bist der Geschäftsführer. Wenn ich das so richtig verstanden habe, außer der Firmierung hat sich jetzt in der Arbeitsweise auch gar nicht so viel geändert, denke ich mal.
Also ich glaube, ja, das kann man, kann man vielleicht so sagen, aber natürlich hat sich das irgendwie das war am Anfang von einem Learning by Doing-Ding zu einer Sache, die inzwischen schon meistens einen Plan oder eine Idee hat. So, das hat sich natürlich schon geändert.
Ja, ja, klar. Nee, was mir dabei nur auffiel in diesem Timing, ich wusste nicht, wie das mit der ersten TSU-Mann-Platte 2011 war, aber wenn man sagt, wenn man jetzt nur aufs Papier guckt, 2013 gegründet und 2013 dann das nächste TSU-Mann-Album auf Platz 2, das heißt ja auch dann irgendwie Nummer 2, Platz 2 gelandet, das ist dann ja auch irgendwie total krass, wenn man dann, wenn man nur die Fakten sieht, gegründet und in dem Jahr gleich komplett so ein Ding
durch. Ja, aber das war dann, also bei den Platten war das dann schon auch so, dass dann auch, dass man mit anderen Agenturen ja auch arbeitet. Ne? Mhm. Also das ist, also dass ich dann einfach nur einen Teil gemacht habe.
Was habt ihr dann gemacht?
Ich krieg's bei den Platten, wenn ich dir ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, kriege ich es für damals gar nicht mehr so richtig zusammen, was man dann genau gemacht hat. Ne? Mhm. Mal hat man Österreich und Schweiz zum Beispiel nur gemacht, mal hat man nur den Tourkram gemacht, mal hat man, oder immer betreut habe ich eigentlich die ganzen Social Media Sachen. Also das ist, die Funktionen waren da immer so ein bisschen fließend, so jetzt bei der letzten Tees-Platte habe ich quasi außer Radio alles gemacht oder wir alles gemacht. Ja.
Krass. Und als Agentur, du sprachst ja eben davon, wie ihr angesprochen wurdet, von einem externen Management auch mal andere Aufträge zu übernehmen, das war sehr früh. Jetzt arbeitet ihr ja auch für diverse andere Labels auch wirklich, auch zum Teil ja dann auch wirklich sehr bekannte oder beliebte Szene-Labels wie Run for Cover, Big Scary Monsters, French Kiss und so. Wie kommt man an solche Kunden und Aufträge ran?
Also das, ich sag mal so den internationalen Arm haben wir so ein bisschen damit geöffnet, dass ich dann, ich kann original gar nicht sagen, in welchem Jahr das war, ich halt den Kevin angestellt habe. Das war halt jemand, den ich schon kannte und der hat halt auch selber so freelance-mäßig so ein bisschen Promo gemacht, zum Beispiel halt für Big Scary Monsters. Und den habe ich dazugeholt, dadurch haben wir dann mit Big Scary Monsters gearbeitet und von da aus ist es dann einfach so, dann hast du einen Namen und so deine ersten Achtungserfolge in Anführungszeichen und kommst dann halt ganz einfach an, oder nein, nicht ganz einfach, du kommst dann, dann hast du irgendein Argument in der Hand und kannst einfach versuchen, andere Labels anzufragen. Mhm. Und das haben wir dann halt auch so gemacht einfach, dass wir geguckt haben, was würden wir gerne arbeiten, so, weil... wenn man sich entscheidet, in der Musik zu arbeiten, das haben, glaube ich, bestimmt auch schon andere hier im Podcast gesagt, so, dann entscheidet man sich ja auch jetzt nicht für ein Leben in Armut, aber man entscheidet sich ja für eine Karriere, wo man jetzt höchstwahrscheinlich nicht die fette Karre sich dann irgendwann holen wird und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben uns immer so ein bisschen als Maxime gesetzt, so es soll halt Spaß machen irgendwie. Das heißt, man möchte, vor allem was Pressearbeit angeht, natürlich mit der Musik arbeiten, die man am besten findet irgendwie. Und dann haben wir das halt wirklich so gemacht, dass wir halt einfach, wenn eine Platte kam von einer Band, die wir gut fanden, haben wir geguckt, wo kommt das raus? Ja. Gibt es da jemand schon in Deutschland, der das macht? Ganz oft gab es das nicht. Heutzutage ist es selten. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen.
Ist das denn nicht eigentlich schon zu spät? Das ist ja das Problem, was viele auch
waren. Also natürlich grundsätzlich schon, aber so, ich würde sagen, die Quote, sage ich mal, ist relativ gut, wenn man das so... habe ich jetzt nie nachgemessen, so, aber und wenn es dann für eine Platte mal nicht klappt, das kann ja auch sein. Wir haben letztes Jahr angefangen, mit Dine Alone zu arbeiten aus Kanada, also ein fantastisches Label. Mhm. Den habe ich 2013 kennengelernt und im Prinzip haben wir erst 5 Jahre später zusammengearbeitet. Man ist nur so ganz lose in Kontakt geblieben.
Auch einen langen Atem dann.
Genau, also ne, und dann muss man so ein bisschen versuchen, in Kontakt zu bleiben oder zumindest irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen. Und so ergibt sich das dann irgendwie und dann, also wir haben dann auch so Sachen gemacht, Kevin und ich sind dann auch nach New York und nach Boston gefahren, um die Leute halt dann auch einfach zu treffen. Ja. So, und das kann man natürlich auch, das kann man nicht einfach so mal machen irgendwie, aber das war dann schon, man baut dann irgendeine Beziehung auf, ne? Und dann...
das habe ich mir nämlich gefragt, so wie machen eigentlich PR-Agenturen PR für sich selbst? Also ne, das ist ja so, wenn du ein Dienstleister bist, schaltest Werbung, machst Anzeigen, wie auch immer so, aber so PR-Agenturen machen ja eigentlich eher weniger PR für sich, glaube ich. Ist die Frage, ob das so gewünscht ist oder ob das da nie so richtig jemand dran denkt. Also würde es quasi nicht sinnvoll sein, das, was man eh schon den ganzen Tag macht, quasi noch stärker ausstrahlen zu lassen?
Ja, das stimmt grundsätzlich bestimmt, aber wann soll man das machen? Also, also keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zahlen.
Die Auftragsbücher sind also voll.
Ich glaube, wir haben letztes Jahr hatten wir irgendwie 90 Veröffentlichungen. Wahnsinn. Das ist nicht alles jetzt Alben, manchmal sind es auch Singles oder EPs oder vielleicht auch mal eine Tour oder so, aber insgesamt irgendwie 90 Projekte und da dann zu zweit quasi und das, also da bleibt dann nicht viel Zeit, so richtig darüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, also so ein bisschen, glaube ich, um dieses Referenzensammeln irgendwie und wenn du für zwei amerikanische Labels arbeitest irgendwie, dann werden die sich vielleicht auch kennen und dann auch mal absprechen und sagt man, war das Arbeiten angenehm, war man zufrieden oder halt nicht irgendwie und dann, bestenfalls wird man halt empfohlen. So. Also ich glaube, das ist schon oft der Grund irgendwie, warum man irgendwie in Kontakt mit einem neuen Label kommt oder einem Management oder so, dass irgendjemand anders das irgendwie empfiehlt. So, okay. Das ist schon, glaube ich, nicht unerheblich.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal betrachten, wie so eine Kampagne abläuft oder einfach mal da so ein paar Fragen nochmal abchecken. Die Zeit ist natürlich von 2013 an sehr kurz bis jetzt. Ist natürlich auch immer die Frage, was sind so die Hebel, die ich auch immer viel in den Podcast stelle, aber es wäre generell natürlich schon eigentlich so im Jetzt für mich mal interessant zu hören, was sind so die wichtigsten Bausteine von einer PR-Kampagne? So, also was gibt so einen richtigen Push? Also wo arbeitet man vielleicht drauf und sagt so, früher war es so TV, ne? Dass man jetzt sagt, wenn wir das haben oder das haben, dann wissen wir, dann gibt es nochmal so einen richtigen Push.
Ja, PR ist egal, Hauptsache Spotify-Playlisten.
Ja.
das war nicht ganz ernst gemeint. Da gibt es definitiv keine Antwort drauf, wo man jetzt sagen kann, so funktioniert, also das ist, also das ist ja ganz klar, ne? Es gibt keine Sache, die auf jeden Fall funktioniert, ne? Selbst in den Fernsehserien, Sendungen aufzutreten, als Künstler heißt ja wirklich gar nichts mehr heutzutage. Das kann sein, dass das mit Leuten fruchtet und oder halt auch nicht. Das muss man wirklich sich komplett von Band zu Band und von Release zu Release angucken. Auch einfach, also da muss man auch so eine Erwartungshaltung zusammenstecken irgendwie mit den Leuten. Also es gibt halt, wir machen halt viel szenige Musik insgesamt, so einfach, wo einem auch von vornherein klar sein muss, klar, wir können in der Szene sicherlich viel erreichen, wir können sicherlich auch hier und da darüber hinaus was erreichen, also an Leuten, aber die Tagesschau wird da jetzt nichts drüber bringen, sage ich mal so. Das ist, das muss ich mir so ein bisschen vor Augen führen, also was ist auch so, wie ich vorhin schon mal meinte, so nicht alles machen, also es geht nicht alles, du musst halt auch so ein bisschen konzentrieren auf die Sachen, wo deine Hörer überhaupt sind, und es kommt auch, wie definiert man das Ziel, bei was Erfolg ist irgendwie, ne? Also ich bin mir ganz davon im Klaren, dass jetzt nicht nur weil ich 50 Rezensionen für eine Platte ranhole, heißt das nicht, dass eine Platte erfolgreich ist in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, ich sehe immer so, das Ziel in unserer Arbeit sehe ich da drin, Fans zu generieren, der Band dabei zu helfen, Fans zu generieren irgendwie. Und das passiert halt über einen Mix an Sachen irgendwie. Und das kann die 10. Besprechung sein, die toll ist, die Leuten unterkommt irgendwie. Das können heutzutage viele Podcasts sein. Das macht natürlich gerade wahnsinnig Spaß, irgendwie in diesen Podcast-Formaten Künstler unterzubringen. Das entdecken da immer mehr Leute und das hat tolle Reichweiten irgendwie und gibt den Künstlern eine Möglichkeit, sich wahnsinnig breit darzustellen, also lang darzustellen irgendwie, weil sonst, keine Ahnung, im Fernsehen bist du 2,5 Minuten und musst den Song noch, musst eine Strophe wegschmeißen und den letzten Refrain. Wenn du aber eine Stunde Podcast irgendwo hast, wo sich ein Künstler verständlich machen kann, dann kann das für Leute total interessant sein, die mit dem Künstler vorher nichts anfangen konnten. Es gibt definitiv keine dieses Ding, womit es auf jeden Fall funktioniert irgendwie. Okay. Ich würde sagen, sich halt einfach ziemlich genau überlegen, wo könnten schon mal Leute sein, also bei welchen Medien und an welchen Orten, sowohl im Internet als auch in der echten Welt, sind Menschen, die potenziell Fans sein könnten und wie kann ich die Fans, die ich habe, aktivieren, indem ich die irgendwie reinhole in diese wilde Sache, eine Platte rauszubringen oder
das Fantum.
Genau, einfach um das so anzustacheln, auf eine positive Art und Weise. Und dabei halt auch immer gucken, so, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass es auch so ein nachvollziehbares Narrativ von außen ergibt, sodass man als Band halt nicht, da können wir ewig drüber reden, so, also da gibt's mannigfaltige Beispiele, aber dass man real bleibt, so blöd gesagt. Also das finde ich tatsächlich find ich wahnsinnig wichtig, weil ich auch als Fan von Bands das Gefühl total hasse, wenn ich merke, dass bei einer Band, die ich mag, das fühlt sich gerade irgendwie out of character an für die Band. Irgendwie, wenn das nachvollziehbar ist. Und das kann halt, wenn du gibt es viele Beispiele. Ich finde, die Band sollte sich nicht verbiegen darum, um Leuten zu gefallen, sondern die Band sollte so sein, wie sie ist und das kann den Leuten gefallen. So, das finde ich persönlich wichtig. So, ja.
Muss man eher Musikfan oder Verkäufer sein, wenn man deinen Job macht?
In meinem Fall oder bei unseren Kunden sage ich tatsächlich, glaube ich, eher Fan. So, weil ich total merke, wie sehr einem das Kraft gibt, Sachen auch über einen langen Zeitraum und auch wenn man, die Quote, ich habe Angst, immer die Quote auszurechnen, aber ich wäre mir sicher, dass weit über 95% der Mails ja unbeantwortet bleiben, die man grundsätzlich schreibt.
Ja.
So. Und da braucht man schon ziemlich viel Feuer und Interesse an der Sache, um nicht die Flinte da ins Korn zu werfen. So passiert natürlich auch, so ganz klar. Ich glaube, wenn man an einer Platte arbeitet oder mit einer Band arbeitet, das, wo man es richtig toll findet, dann ist einem auch egal, wenn das ewig keinen interessiert. Irgendwann wird es, ein super Beispiel dafür ist eigentlich die Leoniden, was jetzt blöd klingt, wenn man das jetzt aus der heutigen Perspektive sagt, aber als wir angefangen haben, wir haben mit den Leoniden bei der ersten EP schon zusammengearbeitet und das klar wurde das Video am Anfang schon gut geklickt und geteilt, aber da wollte sonst niemand was mitmachen irgendwie. Und ich sage mal jetzt so, die großen Magazine und so haben sich auch nie für die Band interessiert. Dann ging es wirklich jetzt darum, also dann bist du irgendwann umgeschwenkt und hast halt nicht versucht, die große Presse von der Band zu überzeugen, sondern einfach Menschen zu erreichen. Also quasi einfach über Masse was zu machen und halt selber gut abzuliefern, guten Content abzuliefern. Deshalb finde ich es halt auch immer, also deshalb mit dem Musikfan sein, ist halt auch so, es macht unglaublich Spaß, sich in so eine Kampagne so reinzudenken und halt nicht nur als PR-Agentur zu sagen, wir haben jetzt unseren Ausland gemacht, ich habe jetzt 50 CDs rausgeschickt, hat sich aber keiner gemeldet, leider. Das war es jetzt leider so, das ist frustrierend für beide Seiten, also weil ich ja auch Produktmanager war, weiß ich halt auch ja, wie blöd das dann irgendwie ist. Deshalb ist es dann immer geiler, finde ich, im besten Fall mit der Band halt irgendwie irgendeinen Plan zu entwickeln, was man macht, wenn halt niemand was machen will.
Schickt ihr noch CDs raus?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also mal ganz, also wenn du 30 CDs rausschickst, so an so dann gibt es immer 10 Leute, die irgendwas damit machen. Und das ist oft mehr als sonst passieren würde.
Wenn man es digital rausschickt.
Genau, ja, okay. Genau. Aber also natürlich wird das massiv weniger, aber wenn das geht irgendwie, also natürlich fängt man jetzt langsam auch drüber nachzudenken, also mit, für die Umwelt ist natürlich alles ungeil, überhaupt die ganzen CDs zu produzieren, diesen ganzen Schrott im Prinzip zu produzieren. Aber grundsätzlich hilft es schon.
Okay. Ja. Jetzt hast du gerade gesprochen, da waren jetzt viele Themen nochmal drin. Du sprachst zum Beispiel über Podcasts, das ist natürlich ein großartiges Medium, aber das ist natürlich schon was, das jetzt auch wirklich in den letzten Jahren aufgepoppt ist und da wäre natürlich schon nochmal die Überlegung, kommen neben Podcasts, kommen wirklich auch neue Kanäle dazu und versinken alte Kanäle in Bedeutungslosigkeit, wenn man überlegt, so früher war ja dieses klassische Print, Radio, vielleicht dann noch TV, online, aber das waren dann so Online-Magazine. Was gibt's an neuen? Was ist völlig bedeutungslos geworden?
Also ich würde jetzt nichts völlig bedeutungslos nennen, weil ich da eigentlich niemandem, also weil das ja auch immer dran kommt, ey, natürlich ist die Musikpresse und die Printpresse ist natürlich tot und dies, das irgendwie, aber es gibt natürlich trotzdem noch Leute, die das lesen. Also so, also die das interessiert. So, es ist ja wirklich einfach nur, das ist all diese einzelnen großen Leuchttürme sind so unwichtig geworden, in Anführungszeichen, weil es so viel andere Möglichkeiten gibt, glaube ich. Nicht, weil es das unbedingt das Medium schlechter geworden ist oder so. Ich finde es tatsächlich ein bisschen frustrierend, in Anführungszeichen, insgesamt in der deutschsprachigen Presselandschaft, dass relativ wenig Neues passiert. Dass es zum Beispiel so gut wie keine, also kein, ich schere das jetzt mal über einen Kamm, aber es gibt quasi keinen guten, großen Musikpodcast in Deutschland. So, es gibt niemanden, der sagt so, ich bin ein Musikmagazin in Podcast-Form, in Anführungszeichen. Gibt's nicht, ich verstehe es nicht. Warum so?
Gibt's da so Beispiele aus Amerika, oder?
Also es gibt in Amerika halt einfach, da ist die Szene auf jeden Fall nochmal wahnsinnig aufgesplittet so, aber es gibt, da hat jedes zweite Outlet halt irgendein Format. Das muss jetzt, also das ist natürlich nicht jetzt ein Wiedercoin der Inhalte, die es halt irgendwie eh schon gibt und dass dann irgendwie eine Plattenrezension vorgelesen wird so. Aber es gibt x Formate von halt, vor allem viel von Freelance-Schreibern, die halt das musikalische Zeitgeschehen in einem Podcast aufarbeiten irgendwie. Und in Deutschland gibt es das wirklich ganz, ganz selten. Und es gibt auch ganz wenig Magazine, die halt, ich meine, wir haben in es gibt in Amerika die Tiny Desk Sessions von NPR zum Beispiel. Klar, es ist auch eine Riesenfirma und das kannst du jetzt nicht mit allem vergleichen, aber auch so ein Format gibt es schon fast nicht bei uns irgendwie. Ich finde die Mutlosigkeit in Anführungszeichen macht mich manchmal ein bisschen traurig in der Presselandschaft. Richtig, so. Und deshalb, aber du hast gefragt, was unbedeutend ist. Ich finde, das kommt halt auch ziemlich auf die Band an, so was irgendwie wichtig ist und was nicht. So natürlich kann Radio auch.
Ich meine schon auch so generell, ne? Aber, beziehungsweise, gut, wenn du sagst so, möchte mir jetzt gar nicht so viel zu äußern über die alten Sachen, die nicht wichtig sind. Aber gibt es neben Podcast denn vielleicht auch noch was anderes, was du jetzt gerade siehst, was kommt, was viele noch nicht auf dem Schirm haben, aber was gut funktionieren könnte oder kann?
Gute Frage. Ich schiebe die mal kurz nach hinten und versuche, ob mir da jetzt im Laufe des Gesprächs noch was einfällt.
Also was ich zum Beispiel sehe, das hat jetzt weniger was mit so klassischer PR-Arbeit zu tun, aber was ich zum Beispiel feststelle, ist, dass ich weiß gar nicht so, ob das so neu ist, aber für mich kommt so in der Form sehr geballt rüber, dass zum Beispiel, wenn Bands auf Festivals spielen, dass die dann nicht einen Auftritt haben, sondern dann haben die 3 oder 4 Auftritte, weil dann spielen die noch im Aldi Tower und im was weiß ich, im Merch-Zelt und so. Also das finde ich zum Beispiel auch
im Schnaps-Elch.
Genau so, und das, genau. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil das natürlich schon, was ist, das sind ja im Grunde genommen auch neue Kanäle. Das sind natürlich Kanäle auch von Sponsoren in gewisser Weise. Aber das sind neue Kanäle, die so ein Festivalbesuch dann oder so ein Festivalauftritt für eine Band noch lohnenswerter. Vielleicht machen auch so Content-Generierung.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht, also natürlich weit weg von der klassischen PR, aber das ist aber das ist auch, aber ich finde, das gehört halt auch genauso dazu. Also, und das ist, also durchaus kommen solche Anfragen ja auch dann bei uns an, quasi als Schnittstelle irgendwie zwischen Bands und Leuten, die irgendwas damit machen möchten. Ich weiß nicht, ob ich das so für so ein super positives Beispiel halte, weil grundsätzlich null verwerflich, sowas zu machen. Also so, das wäre verblendet, wenn man jetzt sagen würde, ne, wir machen nichts mit Sponsoren, weil ich meine, jeder, der auf einer Festivalbühne steht, verhurt sich in dem Moment ja schon irgendwie, weil immer irgendwelche Riesenkonzerne drin stecken. Ich finde nur da, das ist so eine Sache, die ich... man muss als Band wahnsinnig gut aufpassen, wie viel man macht. Und wenn ich bei einer Band sehe, dass sie bei jedem Festival, wo die spielen, noch immer bei irgendeiner Firma noch auf der Bühne stehen irgendwie, dann finde ich, wirkt das, das passt dann zu vielen Bands nicht. Und ich finde, das macht viel mit deiner Glaubwürdigkeit irgendwie. Weil ich total glaube, dass halt irgendwie die... so blöd es klingt, irgendwie die Kunst an erster Stelle stehen sollte bei einer Band, und wenn du Musiker bist und Platten rausbringst irgendwie, und wenn du dann bei dem Reifenhersteller und beim Feuerzeughersteller und beim Schnapshersteller und beim Bierhersteller und sonst was immer überall nur auftrittst irgendwie und quasi nur so eine Werbefläche für die Firma irgendwie bist, so dann tritt, und wenn du quasi nur noch so Dienstleister bist, dass es irgendwie so ein Service ist, dass die Leute bei dir abgehen können, in Anführungszeichen, dann klar greifst du dabei vielleicht ein paar Leute ab irgendwie, aber ich halte das zumindest für gefährlich, das so kopflos zu tun.
Mit Sicherheit. Ich jetzt mal. Ja, das kann sein, aber so wie wir es gerade auch beobachten kann, ist es halt wahrscheinlich so, dass wenn wirklich jetzt so neue Wege, neue Kanäle aufkommen, das ist ja immer auch mit einer gewissen Investition verbunden und im Zuge dessen, dass die Musikmedien, dass es denen eigentlich nicht unbedingt gut gerade geht, im Gegenteil eher schlechter und auch zum Teil ja sinkende Verkaufszahlen oder auch so. Wer soll denn das Geld noch geben als quasi Sponsoren in der Industrie und dann halt so ein neues Format oder wie auch immer etablieren? Ne? Das ist dann immer so dann die Kehrseite, sage ich mal.
Also grundsätzlich total, aber ich meine, da ist einfach wieder der Podcast so ein wahnsinnig tolles Beispiel. Ja. Es geht grundsätzlich total schnell und günstig zu produzieren irgendwie, und es gibt genug Beispiele dafür, wie das wahnsinnig viele Leute erreicht und wie das ein total emotionales Medium irgendwie ist, was total modern on demand ist. Jeder kann das abrufen, wann er möchte und so weiter. Und es macht trotzdem keiner.
Okay.
Also
ich gucke mir das nochmal an. Das, sehr Podcast interessiert, aber.
Keiner ist natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben, so, ne? Ja. Also es wird bestimmt. Und natürlich
gibt's, sticht keiner besonders stark heraus, so, ne?
Genau, es gibt einfach, und ich verstehe nicht, dass, also ich meine, klar, der Musikexpress macht einen Podcast über Filme. Das ist cool, so, also, aber es heißt nicht Filmexpress eigentlich.
Ja.
Ich habe ja auch beim Fusecast so ein bisschen mitgemacht, der so ein bisschen das Heft begleitet hat. So, natürlich gibt es das. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles einfach ist. So, das ist irgendwie ganz klar. Aber ich wundere mich trotzdem so, dass man, dass viele sehr, sehr innovationsscheu sind irgendwie. Ne?
Okay.
Okay.
Wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk hinkriegen von PR zu Marketing. Marketing ist ja auch ein Feld, was in dem Zusammenhang durchaus auch wichtig ist, beziehungsweise sag du es mir, wie wichtig ist Marketing, beziehungsweise ein Marketingbudget zu haben für eine Kampagne, für eine PR-Kampagne? Ja.
Also ich glaube, es ist natürlich im Großen und Ganzen total unabdinglich. So, wir arbeiten alle mit in sozialen Netzwerken, wo wir unsere Fans erreichen, die so programmiert sind, dass sie gegen uns arbeiten, wenn wir nicht Geld reinwerfen. Ja. Was eine ziemlich frustrierende Realisierung ist, finde ich. Im Prinzip verbringt man, also wir machen, alle Bands machen ihren Content und ihre PR-Arbeit und so weiter, um Leute zu erreichen, die sie zu einem riesen Prozentsatz in sozialen Medien erreichen, egal wo, weil da die Leute sich aufhalten irgendwie und im Prinzip bist du da die ganze Zeit in einem Umfeld, was gegen dich ist. So, dass, also die Firmen, die das anbieten, so die haben ein Produkt, das darauf nicht ausgelegt ist, dass du eigentlich deine Fans erreichst, so, wenn du nicht Geld reinwirfst, irgendwie, das ist wahnsinnig frustrierend.
Naja, aber das kann man denen zumindest nicht vorwerfen, du würdest auch nicht für umsonst arbeiten. Das werfe ich dann immer auch gerne ein, auch wenn ich mich darüber natürlich auch nicht freue.
Absolut. Ich will jetzt auch, ich bin jetzt da gar nicht, ich finde das nur als Realisierung ist das wichtig, auch erstmal das irgendwie so ein bisschen sich vor Augen zu führen. Also das heißt, Marketingbudget muss halt irgendwie da sein irgendwie, aber ich habe das ein paar Mal gesagt in letzter Zeit, wenn das quasi bei mir nur noch darum geht, in der Arbeit Anzeigen zu schalten irgendwo und irgendwo einen 100-Euro-Betrag einzugeben und dann mir am Ende dann anzugucken, wie viel Millionen Leute das gesehen haben, dass ich dieses Geld da reingetan habe, dann kann ich auch aufhören, weil dann hat das wenig damit zu tun, warum ich angetreten bin, irgendwie Leuten Musik zu zeigen.
Okay.
Aber es ist natürlich total wichtig. Ich bin dabei total krass der Meinung, dass man das halt wahnsinnig bedacht einsetzen sollte, irgendwie, also Marketinggelder, die man benutzt, weil alle haben wenig Geld, so, das ist total klar. Keiner kann mehr mit seinen Platten irgendwie Geld verdienen. Und wie absurd ist es dann, allein schon 500 Euro für irgendwas wegzugeben, was eine Halbwertszeit von einer Woche maximal hat, wenn überhaupt. So, also das ist so ein, ich finde das schwierig. So, ich finde viele, ich glaube, das ist bei den meisten Leuten, wenn du mit denen redest, so, die sind genervt von den ganzen gesponserten Beiträgen, die sie sehen und so weiter. Und wenn du als Band Leuten auffällst, weil du sie nervst durch ein penetrantes Marketing, weiß ich nicht, ob dir das in the long run hilft irgendwie. Ich finde, viele von diesen Marketingkanälen sind sind so ein Quickfix. Irgendwie, das funktioniert für den Moment und das ist natürlich, jede Band lädt ihr Video bei Facebook hoch, wo dann steht 25.000 Views, weil 25.000 Leute drüber gescrollt haben und das dann schon als View zählt und dann sieht das cool aus, vielleicht für den Moment, hat aber schon mit der, also hat einfach ein Jahr später eine absolut keine Relevanz mehr irgendwie und ich bin der Meinung, und das, also ich meine, ich kann das ganz gut belegen in dem Sinne, dass ich schon jetzt seit irgendwie über 10 Jahren mit denselben Leuten, sage ich mal, irgendwie arbeite, dass so ein sehr langfristiger Plan oder ein alles langfristig anzulegen, sich total auszahlen kann. Mhm. Irgendwie.
Klar. Ja. Verwaltet ihr auch Marketingbudgets oder läuft das quasi getrennt, das Label?
Das kommt total aufs Label an, irgendwie, wenn du so eine Plattenfirma wie Redfield Record bist, die sich da natürlich gut auskennt, ist das natürlich nicht nötig, aber es gibt auch Leute, die möchten das natürlich gerne abgeben, ne? Und
wenn du das siehst bei den Sachen, die ihr verwaltet oder auch wenn ihr so einen Einblick habt, kannst du so grob einschätzen, wie die Verteilung überhaupt ist von so einem Budget, so jetzt als Vergleich digital gegen Print oder halt dann auch Radio, TV oder meistens ist es ja Print. Weißt du, wie da so die Gewichtung ist?
Also es gibt ja ganz, ganz wenige, die überhaupt noch in nicht digital Geld ausgeben. Also von daher würde ich sagen, also 3/4 mindestens digital. Also Anzeigen kaufen machen wir natürlich auch für, passiert natürlich auch, also vor allem für Ausländer, für ausländische Labels ist es natürlich oft noch total wichtig, so, dass man halt irgendwie irgendwie eine Musikmagazin, eine Anzeige noch kauft für die und das dann quasi verhandelt vor Ort, sage ich mal. Aber das T.S. Uhlmann-Kampagne, da ist nicht 1 Euro in den Printmarkt geflossen. So, das, also kann man ganz blöd so sagen.
Aber digital wahrscheinlich schon.
Digital schon, in dem Fall dann aber gesteuert über den Digitalvertrieb.
Macht bei sowas eigentlich auch so POS Sinn? Also, dass man wirklich, oder halt auch im Handel, wie aber auch sowas wie Bauzaun, Plakatieren, ja, also das wirklich jeder
sieht. Also, was heißt Sinn? So, ja, macht man natürlich, aber auch da ist dann so die Überlegung so, ich sag's mal einfach irgendeine Zahl, geben wir 4.000, 5.000 Euro aus dafür, dass eine Woche irgendwo ein großes, tolles Plakat hängt, so. Oder behalten wir die 4.000, 5.000 Euro und versuchen die, und haben damit noch ein bisschen mehr Geld, um dann vielleicht doch nochmal einen weiteren Pressetag irgendwo um halt nach Wien zu fahren mit dem Zug, damit man einfach auch in Wien halt den ganzen Tag Interviews geben kann.
Ja.
Was vielleicht ein bisschen mehr Halbwertszeit einfach hat.
Okay.
Oder überlegt man halt sowas wie, es macht jetzt gar keinen Sinn, diesen riesen Plakat irgendwie jetzt hier alleine zu buchen, sondern lasst uns einen Teil von der Kohle nehmen und mit den Veranstaltern der Tour zusammenreden, dass wir mit denen zusammen irgendwo plakatieren irgendwie. Also das Geld nicht so ganz kopflos irgendwie ausgeben, nur weil man, also ne, ey, klar, das kann auch jeder machen natürlich, wie er will, und das sieht auch geil aus, eine riesen Plakatwand mal zu buchen irgendwie. Aber ich finde, wenn man das macht, dann muss man auch wissen, muss man irgendeinen Plan dahinter haben, der hinter diese Woche geht, wo das Plakat da hängt. Ne?
Okay.
So. Aber es gibt es natürlich, gibt es auch, aber selten. Natürlich ist das super selten.
Okay. Ne, wenn man jetzt das richtige Marketingbudget hat, vorausgesetzt natürlich einer, dass es musikalisch schon passt, kommt man dann in jede Zeitschrift mit einem redaktionellen Beitrag?
In viele, aber also in alle nicht. Aber also
es ist schon viel möglich.
Es ist ultra scheinheilig, was alle immer sagen. Ja, unser Marketing ist getrennt von der Redaktion. So, das ist natürlich total scheinheilig. Kannst du den Leuten aber auch nicht vorwerfen. Weil ich meine, woher sollen die sonst Geld herkriegen? Also ich meine, kann man ja ganz klar drüber reden. Ich find, wie soll sich sonst ein Magazin wie das Fuse halt, das ist doch klar. Dass
ja gut, das ist ja umsonst.
Ja, aber auch, ich meine,
klarer.
Genau, und ich meine, damals auch das Intro und so. Ich finde, das ist schon... Also das ist halt einfach die Realität. So, deshalb ist es, finde ich das nicht grundsätzlich verwerflich, solange die Magazine da so einen gewissen Standard irgendwie aufrechterhalten.
Okay.
Irgendwie. Also ich glaube, nee, du kommst nicht überall rein, natürlich, aber ich meine, wo willst du denn überhaupt noch rein? Es gibt ja quasi nichts mehr. Also ich meine, die Musikpresse, also du willst ins Musics, willst du nicht.
Okay.
Also, weil ich hab noch keinen wenig lebendigen Menschen getroffen, der das schon mal gelesen hätte. Und der es auch nur, wenn es irgendwo rumliegt, halt reinschaut irgendwie.
Ja, ja, klar. Also es gibt nur noch sehr wenig Medien dafür. Wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt viel über das gesprochen, so Promotion, so was ihr machen könnt, aber auch so, wenn man jetzt drauf guckt, was Künstler machen oder machen, also so anliefern, vorbereiten, Content Creation, wie auch immer, also mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, was mir wirklich auch sehr in prägender Erinnerung auch wirklich nochmal geblieben ist. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt, das ist auch schon länger her, als ich dachte, 2017. Das habt ihr ja auch begleitet. Da würde mich mal wirklich nochmal so ein bisschen der Hintergrund interessieren, denn da ging es ja darum, die Band Fjord hat in einer sehr aufwendigen Live-Session in einem, in so einem Hotel drei Songs aufgenommen, gespielt. So, das wurde dann ja quasi live auf Facebook ausgespielt und es war wirklich so, ich glaube, das war spät nachmittags, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da kam irgendwie, das war so ganz plötzlich und es kam niemand dran vorbei und jeder sprach drüber. So. Das ist mir so in bleibender Erinnerung geblieben. Das habt ihr ja auch mit begleitet. Ne? Wie orchestriert man sowas?
Also diese Idee damals bei Fjord ist im Label, zwischen Label und Band entstanden, wo ich halt in dem Fall jetzt einfach sehr nah dran bin. Deshalb war ich da auch sehr nah an der Ideenfindung dabei. Mit der Umsetzung erstmal hatte ich dann aber, also das will ich sagen, ist einfach nur so das Disclaimer, habe ich natürlich nichts zu tun. So, ne? Dieses fertige Video wurde mir geliefert, sozusagen. Ne? Aber natürlich hat man dann in dem Fall mit Band, Label und uns, haben wir halt den Kopf zusammengesteckt, erstmal um wie viel Uhr macht das Sinn, das zu machen. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr sagen, ob es jetzt 18 oder 17 Uhr war. Ja, wir haben so eine Nachmittagszeit gewählt irgendwie. Und vor allem, wir wollten ja auch nichts verraten. Wir wollten ja nicht sagen, was passiert irgendwie. Ne? Und es war sogar so, dass man Also keine Ahnung, es gibt nichts Langweiligeres als heutzutage, wenn eine Band macht ihr Profilbild schwarz und dann weiß jeder, okay, die neue Platte wird in 2 Tagen angekündigt. Ja, genau. Das ist immer das Gleiche. Ja. So, in dem Falle von Fjord war das so, dass jetzt niemand so direkt erwartet hat, es kommt jetzt was irgendwie. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist ein Datum und eine Uhrzeit zu nennen. Und ich glaube, dann haben wir irgendwann noch gesagt, keine Ahnung, sowas wie 30 Minuten oder so. Also okay. Sowas wie, ja. Das, was passiert, dauert 30 Minuten. So nach dem, so vom Wording her irgendwie. Und das heißt, uns war wichtig, das geheim zu halten. So. Und im Prinzip ging es bei der ganzen Aktion darum, etwas zu schaffen, was in Erinnerung bleibt. Und ich meine, das ist jetzt schon einfach 1,5 Platten her bei Fjord so. Trotzdem redet man immer noch drüber, lustigerweise. Obwohl es im Endeffekt einfach auch nur eine Live-Session war. Das war einfach
ja, gut, das war ja sehr gut gemacht.
Das war fantastisch gemacht und umgesetzt von allen natürlich. Und es war natürlich auch am Anfang des Livestreams so ein bisschen in Anführungszeichen, also ne, natürlich gab es andere Livestreams und so weiter und natürlich war das auch nicht die erste Band, die das so gemacht hat, aber es war ja vor allem in dem Genre, sage ich jetzt mal, etwas wahnsinnig Untypisches irgendwie.
Wer das nicht gesehen hat, das war ja auch ein sehr düsteres Video, super gefilmt, das war ja auch, glaube ich, ein One-Shot. Die Band hat mehr oder weniger live auch 3 Songs gespielt, das passte alles sehr gut zusammen. Aber dann nochmal so, das ist ja, ich glaube, an Ideen und an dem Content hapert es bei den wenigsten Bands. Die Frage ist ja einfach, das muss man ja schon auch wirklich orchestrieren. Und ich meine mich auch dran zu erinnern, dass ja auch viele Leute das geteilt haben, auch viele Medienseiten.
Genau, also wir haben natürlich, wir haben Leuten dann, wir haben so, Leuten dann Bescheid will. Gesagt, natürlich.
Wie also macht man das? Also wann macht man das? Und wie das viele ist, Leute?
Also man so? Das ist natürlich total schön, weil du in dem Moment dann Leute so total ins Vertrauen holen kannst, worüber sich natürlich Leute, die jeden Tag 20 Pressemitteilungen, die quasi anonym sind, kriegen und also die kriegen hunderte Mails am Tag irgendwie, aber da alles ist im Prinzip nur was, wo die selber was draus machen müssen. So. In dem Fall konnte ich einfach dann schon eine Woche vorher habe ich halt Leute ins Vertrauen genommen, wo ich halt gesagt habe, so wenn du Interesse hast zu erfahren, was wir hier machen, dann melde dich mal eben zurück, dann erkläre ich es dir nach dem Motto. Und dann habe ich das halt gemacht und das hat man dann bei, keine Ahnung, lass es 50 Leute gewesen sein irgendwie, natürlich von deinen Visions und irgendwelche Onliner, aber halt auch normale Leute, wo man wollte, dass die das auch wissen, zumindest irgendwie. Und das war natürlich ist für diese Leute natürlich auch was Besonderes, in Anführungszeichen. Das ging, ne, es ging für alle darum, also sowohl für uns, also dass die Arbeit Spaß machen muss und so weiter, was man macht, so, als auch für die Leute, die das, die ins Vertrauen geholt worden sind, als auch die Leute, die sehen, für alle sollte das was sein, was besonders ist irgendwie und es hat in dem Fall halt wahnsinnig toll funktioniert. Ne?
Und wie habt ihr irgendwie das Resultat messen können oder wie ist so das Fazit dann?
Das Resultat hat man in dem Sinne messen können, dass am Ende dieses Videos die Ankündigung und Vorbestellung des Albums stand so, und dann konnte man einfach sehr gut sehen, so dass du da im Prinzip im Anschluss danach die Platten verkauft hast, die du verkaufen musstest, erstmal so nach dem Motto. Also, das
also war das so wirklich, dass man sagte, wow, das ist ja außergewöhnlich viel.
Eine halbe Stunde durchemotionalisiert, sage ich mal, dazugeholt und dann war dieser Kaufimpuls halt wahnsinnig stark.
Und der war aber auch wirklich messbar stark.
Ja, also natürlich kannst du nicht sagen, wie wäre es gewesen, wenn wir einfach ein Musikvideo rausgebracht hätten, aber sonst ist das halt so
klar.
Ne, also ich weiß da natürlich keine Zahlen mehr, weil das jetzt so lange her ist, aber dass man einfach so, man wusste so, man war jetzt zumindest für diese Bubble, die dann relativ groß war, war man das Thema irgendwie. Und das ist ja auch oft, worum es irgendwie geht. Wir hatten das auch beim Sommer 89 Video bei Kettgar zum Beispiel auch so. Da war es halt das Gleiche, dass wir, das war im Prinzip so eine ganz stinknormale Spiegelpremiere eigentlich. Also das heißt stinknormal, das ist natürlich auch super. Aber,
das hat jeder so mal.
Das ist natürlich super, aber im Prinzip war das jetzt auch nur ein Link, den man geteilt hat. Klar. Irgendwie. Aber man hat trotzdem vorher massiv Leuten Bescheid gesagt. Also ins Vertrauen geholt irgendwie. Und Ja, aber ich meine, so richtig heutzutage kannst du schon fast wieder so nicht anwenden, weil unsere, die Algorithmen, die sind, die inzwischen da am Werk sind, so, die machen dir das auch nicht mehr einfach.
Ja, ja, wichtig sowas. Ist schon, also das sollte Leute schon vorher ansprechen, das ist auch definitiv schon wichtig, absolut. Das sehen wir auch. Aber natürlich ist es wie bei so allem, wenn das schon mal jemand gemacht hat und dann nochmal jemand und nochmal jemand, dann ist das irgendwann auch nicht mehr so neu und nicht mehr so spannend und funktioniert dann auch genau. Oft nicht mehr so gut, ne?
Und diese Ideen können auch echt nur entstehen, wenn es irgendwie passt. Ne? Mhm. Also wenn das, also das kannst du dir schwierig, du kannst schwierig so eine Idee haben und die das im, ohne dass du weißt schon, um welche Songs und um welche Band es geht, das und das ist dann so eine Vorlage, die du auf irgendeine VÖ draufknallst. So, das funktioniert, ja. Glaube ich, nicht. Ja. Ne? Okay. Und was echt über allem noch super, 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 super wichtig ist, ist, es muss halt auch gut sein.
Ja, klar.
So, das ist die einfach, Grundvoraussetzung. Es muss, also das heißt jetzt nicht, dass das hätte auch schrottiger gefilmt sein können. So daran, also das muss jetzt nicht high-class aussehen, das meine ich jetzt nicht mit, wenn du jetzt über Videos redest irgendwie so, ne? Aber die Idee und dann die Musik auch in dem Fall muss halt irgendwie auch den Leuten gefallen. Mhm. Ne? Also, und die muss halt einfach, die muss über allem stehen. Ja. So, damit das, glaube ich, funktioniert so richtig.
Jetzt sind wir schon voll in diesem Zukunftsthema eigentlich drin, ne? Also das ist ja, wobei das ja eigentlich auch das Spannende ist und das, was wir in dem Podcast hier auch so ein bisschen auch rausfinden wollen, wo die Reise so hingeht. Ich bin in dem Zuge der Vorbereitung auch über eine Sache noch gestoßen, da wollte ich dich nämlich mal ganz gerne zu befragen, denn ich kannte das gar nicht, und zwar da bist du ein sogenannter Fellow im Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft. Und hast dabei ein unglaublich interessantes Zitat auf der Homepage stehen.
Oh, da bin ich gespannt, welches. Ja,
kennst du das noch? Das fand ich sehr, sehr gut als Einstieg, um noch weiter über die Zukunft zu diskutieren. Mhm. Du hast, so steht es da gesagt, die Musikindustrie schmückt sich oft damit, eine kreative Branche zu sein, ist in der Realität aber oft ein altmodisches Wrack. Ich versuche nicht altmodisch zu sein und neue Einflüsse und Impulse aus anderen Branchen mit in meine Arbeit einfließen zu lassen.
Das klingt
jetzt
besser.
Schlucken wir alle einmal. Nee, aber finde ich gut. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist genau eigentlich ja auch unser Thema. Also welche Tendenzen siehst du denn da überhaupt und Impulse?
Also erstmal um zu wissen, was man anders machen will, ist erstmal wichtig zu sehen, was ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist halt, wie ich gerade schon, also ein ganz stumpfes Beispiel, dieses so dein Profilbild schwarz machen irgendwie und damit irgendwie und den Teaser auf den Teaser zu machen irgendwie, das ist auserzählt. Mhm. So, das interessiert nicht mal mehr deine richtigen Fans. So, da gibt's 20.000 Beispiele, wie Bands irgendwie, oder dann auch vielleicht Labels und Managements und so denken, man hat irgendwie eine Kampagne zu fahren irgendwie. Was nicht heißt, dass alles schlecht ist. Also, ne, was nicht heißt, dass jede Vorgehensweise irgendwie schlecht sein muss irgendwie. Aber wenn, ich glaube, super viele Promokampagnen wissen nicht, wie das Produkt aussieht, was da, was zu dem Produkt passt irgendwie. Und natürlich ist die Frage, was macht man so, wie es jetzt in der Zukunft aussieht, wie ich gerade meinte, so meistens entstehen die Ideen erst, wenn das der Song da ist, sage ich jetzt mal. Aber im Prinzip war diese, geht es immer um diese Idee, die irgendeine Erinnerung schafft irgendwie bei Leuten, ne? Und das wird sich, glaube ich, auch in der Zukunft nicht ändern, so wie das dann genau aussieht. So, und ich meine, du kannst so viele Sachen in der realen Welt irgendwie machen, die jetzt nicht immer nur darum geht, so wie viel Likes und Shares bekommt irgendwas von mir. Du kannst so viele Sachen in der realen Welt machen, das macht gerade macht es Kummer wieder mit diesen spontanen Konzerten, die natürlich zwar spontan angekündigt worden sind, aber bestimmt auch geplant worden sind, natürlich irgendwie. Aber trotzdem wirkt es halt so und das emotionalisiert die Leute halt wahnsinnig irgendwie. Und ich glaube, das wird dann natürlich immer so weitergehen irgendwie, ne? Mhm. Zukunftsprognose ist natürlich einfach so, natürlich wird das, was wir im Kerngeschäft immer gemacht haben oder machen, wird natürlich unbestreitbar immer unwichtiger. So, ne?
Okay,
also das ist einfach so, das muss man einfach immer sagen. Ich habe gerade das so als Witz gesagt mit den Spotify-Playlisten, das ist so für alle gerade so das größte Gut irgendwie. Ja. Tatsächlich, und natürlich hilft das auch gerade total. Aber diesen Grundbedarf irgendwie, dass das Multiplikatoren, im meisten Fall halt irgendwelche Presse-Outlets irgendwie, überhaupt irgendwie über dich berichten. Diesen Grundbedarf, den wird es immer geben, egal wie durchalgorithmisiert noch irgendwie was wird, weil es gibt so wahnsinnig viel Musik und du brauchst Leute, die dir Sachen empfehlen irgendwie. Und das ist halt einfach für viele Leute Presse. Ich mache gerade Air-Quotes, weil das kann auch ein Blogger sein und auch das kann auch ein kleines Medium sein. Das finde ich, ich fand das wenn wir irgendwas suchen heutzutage und wir uns irgendwas interessieren, gehen wir auf Google und googeln den Bandnamen oder den Songtitel oder sonst was. Und dann kommen Ergebnisse irgendwie. Und im besten Fall, so, was wir da versuchen, im besten Fall gibt es 2-3 Seiten mit irgendwelchen Ergebnissen zu einer Band. Das ist so das erste Ziel. Und dann, wenn das erste Interview, was da kommt, jetzt halt nicht das Stern-Interview ist, sondern halt von irgendeinem Online-Magazin, dann ist das in dem Moment das wichtigste Medium, okay, was dann ja, da angezeigt wird. Okay. Und deshalb finde ich es halt auch immer wichtig, dass man auch mit einem Künstler wie Tees mit Online-Magazinen spricht irgendwie, weil was bringt mir, wenn ich überall in den Printheften sind, die eine Woche oder einen Monat oder einen Tag später weggeschmissen worden sind, wenn das irgendwie niemand findet. Also ich finde das total wichtig, da auch stattzufinden. So, aber es wird natürlich insgesamt unwichtiger, so, weil es so wahnsinnig viel Musik gibt irgendwie und deshalb muss man irgendwie andere Ideen entwickeln. Ich überlege jetzt gerade, ob ich gerade irgendein schönes Beispiel an der Hand hätte, was ich jetzt gerade irgendwie so raushauen könnte, aber eben noch nicht mal so richtig, aber ich meine, diese Suche nach der Idee, an die sich Leute erinnern, so, die geht, ja, genau. die geht halt irgendwie immer weiter. Und ich glaube, das ist das Zukunftsmodell halt, zumindest was die Pressearbeit so ein bisschen angeht. Ne?
Aber also, es ist dann schon so, dass die Künstler ja eigentlich dann doch auch noch mehr gefordert sind, Sachen quasi mitzubringen. Also Stichwort Geschichten, aber auch gleichzeitig Content und so
aber das
Content
ist ja,
gestaltet zu haben.
Genau, das ist auch, also was ich immer versuche, wenn sich das bei einer Band anbietet, natürlich, dass man das halt nicht sagt, Band, bring mir das mit, sondern dass so hier die und die Idee hätte ich dazu irgendwie. Okay. Ne? Ich hatte gerade eine Band, die ganzen Musikvideos im Ausland gedreht hat, wo man dann halt versucht hat, okay, lass uns, das ist eine schöne Idee, lass uns versuchen, wen mitzuschicken, der eine Dokumentation noch darüber macht und so weiter, dass wir es ausspielen können. Also, dass man seine Hilfe anbietet dabei, dass dieser Content passiert und wie dieser Content irgendwie aussehen kann und wo man ihn dann irgendwie ausspielt. Ne? Aber das ist jetzt natürlich wahnsinnig vage. Das finde ich immer ein bisschen nervig eigentlich jetzt so, wenn man jetzt nicht an konkreten Beispielen so arbeitet. Aber es ist
Nee, ist ja okay. Ja, also man kann das schon, denke ich auch, wie gesagt, allgemein, also so nehme ich das ja auch wahr. Du musst einfach mehr Input. Also früher hat die Band quasi ihr Album abgeliefert und da wurde darüber gesprochen. So, heutzutage musst du eigentlich noch viel mehr immer mitbringen, ne?
Ja, also definitiv, aber das liegt jetzt, glaube ich, also das, warum das so ist, ist einfach, dass die Menge einfach absolut unüberschaubar geworden ist. So, ne? Und das mit dem Auffallen, da denkt man, das Erste, an was man dann denkt, ist halt so, du musst halt irgendwie laut und viel und doll sein irgendwie. Aber das ist für die meisten Bands gar nicht der richtige Weg. So, du musst durch was anderes auffallen. So, ich meine, im Endeffekt komme ich immer wieder hin, halt irgendwo durch Qualität halt natürlich. Ne? Aber natürlich,
also das ist die Grundvoraussetzung, ne, finde ich.
Das ist die Grundvoraussetzung. Dann muss es aber halt auch, das kann man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, es kommt auch einfach zu viel beschissene Musik raus. Weil es kommt auch einfach nur okaye Musik raus. Irgendwie. Das ist einfach, das war sicherlich auch schon immer so. Aber wenn die Musik allgemein, die rauskommt, immer mehr wird, dann ist ja noch viel, ist immer mehr mittelmäßig bis mieses Zeug dabei irgendwie. Ich glaube, das einfach ist dann einfach dann gut zu sein.
Klar.
Also,
Ja, das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Ja. aber zum Ende würde mich schon nochmal interessieren, weil wir haben die Stunde jetzt bald voll. Gibt es noch so besondere Projekte, die du so in der nahen Zukunft vor dir hast, so generell als neues Arbeitsprojekt oder aber auch so in der Arbeitsweise?
Also ich freue mich jetzt natürlich gerade total drauf, dass das bei Tees jetzt halt einfach immer noch so weitergeht und dass man das Schönste wird ja dann, wenn die Tour ist im Dezember und das ist dann wahnsinnig volle Konzerte, das sind dann irgendwie die größten Konzerte, die man dann irgendwie so jemals gespielt hat. Das ist ja erstmal, also das ist erstmal für mich so das, worauf ich mich freue, dass man irgendwo ja auch so ein bisschen die Früchte der Arbeit dann auch mal sieht irgendwie. Es gibt so ein paar Sachen, also ein paar Bands, wo es dann nächstes Jahr losgeht, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, dass also wo ich jetzt nicht, die Sachen sind alle unangekündigt, deshalb rede ich jetzt natürlich da noch nicht so drüber, wo ich mich einfach freue, diese Musik zu zeigen, so auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, dass wir sehr eng mit einer Band den Label-Service, also ich habe immer schon einen Label-Service von Anfang an gehabt, dass ich halt grundsätzlich auch als Label fungieren kann, wenn das gebraucht ist, weil manchmal gibt es tolle Bands oder Bands und Managements, die aber halt kein Label haben, so. Den kann man dann anbieten, wir können das für euch verfügbar machen und dann können wir schauen, was passiert. Und da gibt es halt fürs nächste Jahr zwei Label-Projekte, sage ich mal, wo ich mich halt drauf freue, dass ich nochmal was anderes machen kann, so ein bisschen, dass man, oder vielleicht sogar noch
Produktmanager.
Ja, genau, dass man halt noch ein bisschen früher ran kann, noch früher in die Ideenfindung gehen kann. Da habe ich grundsätzlich Bock drauf. Es macht, also ich habe jetzt gerade auch immer so ein bisschen so nebenbei auch dann mal an Büchern gearbeitet oder so, also
promotet.
Promoter.
Nicht geschrieben.
Leider nicht. Ja. Obwohl das natürlich dasselbe in Grün ist irgendwie, macht aber auch schon direkt auf eine andere Art und Weise Spaß. Mhm. Ne? Okay. Weil ich suche für mich eigentlich echt immer so eine, also nicht eine andere Herausforderung, sondern so einen irgendeinen neuen, dass ich möchte nicht zum 100.000. Mal denselben Pressetext schreiben über dieselbe Art von Musik und dasselbe erste Single, zweite Single, Album, Tour. So, das ist so, also ich suche da immer gerne Sachen, die für mich neu in Anführungszeichen sind. Das kriegt man mit so leichten Abwechslungen, wie dass man auch mal ein Buch irgendwie macht irgendwie. Mhm. Das macht irgendwie auch Spaß und das macht auch total Bock, wenn man die Zeit hat, irgendwie mit total kleinen Sachen zu arbeiten. Wir haben jetzt irgendwie viel immer so den, also das ist immer einfach, diesen leichten Kram zu machen, aber grundsätzlich macht es natürlich auch total Bock, wirklich super von vorne anzufangen. Aber da musst du auch natürlich die Zeit für haben.
Okay, und wenn du jetzt, Stichwort so Abwechslung, mal aus dem Job raus, wie kriegst du so mit, was so los ist in der Musikbranche oder wie bildest du dich weiter, wie kriegst du mit, was gerade so passiert?
Also ich
auch an neuen Sachen.
Da hat es halt natürlich einfach meine, also die meiste Zeit, die ich habe, hänge ich natürlich in Musikmedien ab, weil ich wissen muss, wen gibt's gerade überhaupt? So, ich meine, es gründet sich immer was, es hört jemand auf. Ich muss immer wissen, welche, egal auch der kleine Online-Blog, ich muss wissen, ob der gerade aktiv ist, ob es da gerade aktive Ansprechpartner gibt, aktive Leute, die was machen oder halt auch nicht. Ich habe natürlich die ganzen Seiten abonniert und so weiter. Da halte ich mich natürlich auf dem Laufenden. Was dann im größeren Picture abgeht, so, das ist dann, mein Social Media ist Twitter, so, dann folgt man da halt nicht den ganzen Deutschen, sondern halt einfach der ausländischen Presse, so, das finde ich halt.
Gibt's da was da so heraussticht in deinen Augen?
Also an einzelnen Kanälen, meinst du jetzt quasi?
Oder Medien?
Na, auch da würde ich sagen, ist es halt eher so, es ist ultra spannend, einem Schreiber wie Dan Ozzie zu folgen, der zum Beispiel mal für Noisy oder so geschrieben hat in Amerika, aber inzwischen halt eigentlich auch Freelancer ist oder mit Laura Jane Grace das Buch geschrieben hat. Das kann man wahrscheinlich Influencer in irgendeiner Art und Weise nennen. Also einfach jemand, der in der amerikanischen Punkrock-Hardcore-Szene wahnsinnig nah das Ohr am Boden hat irgendwie. Das macht einfach total Sinn, solchen Leuten zu folgen, weil du dadurch wahnsinnig früh andere Sachen mitkriegst irgendwie. Es macht auch, ich folge ein paar ausländischen Promotern, was ich auch total, also Promoter in dem Sinne jetzt, also nicht Show-Promoter, andere PR-Menschen aus dem Ausland, das ist total spannend zu sehen, was die arbeiten und wie die es machen irgendwie. Also das ist gerade ein schönes Beispiel für so eine Quatschidee irgendwie. Chris Farren hat gerade eine Platte rausgebracht, so ein amerikanischer Songwriter, und der hat im Prinzip sein ganzes Marketingbudget ist in ein großes Billboard in LA geflossen.
Okay.
Der hat quasi so sein Plattencover als Billboard in LA haben die sich da gekauft, und da steht dann, ist eine Hotline drauf, die man anrufen kann.
Ah, okay.
Was auch eine Idee ist, was wir bei Adam Angst gemacht haben, zum Beispiel auch, dass wir eine Telefonhotline angelegt haben. Mhm. Und das ist auch eine von diesen schönen Ideen, die den Leuten Spaß macht, die einem selber Spaß macht, wo die Leute anrufen können und ein Rätsel am Telefon lösen können und da dann was gewinnen konnten. Bei Leoniden haben wir das Band-Handy also das klingt heutzutage, das hat das auch schon jeder gemacht so, aber das war vor 2,5 Jahren halt noch ein bisschen anders. Also solchen Leuten zu folgen macht auch, also ne, aus anderen Kreisen zu folgen macht da auf jeden Fall Sinn.
Mhm. Hui. Okay, alles klar. Wir haben die Stunde um. Ich würde sagen, ich mache den Rekorder gleich aus. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Wer auch immer Promo braucht für seine Band, für sein Label, der sollte sich unbedingt bei Fleet Union, bei Benny melden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es ist sehr interessant, immer selber über so, wie gesagt, es passiert einfach viel und ich denke wenig drüber nach, warum man Dinge eigentlich tut.
Also
vieles geschieht einfach und fühlt sich gut an oder dann auch nicht an. Und ganz interessant, wir sollten das jetzt wöchentlich machen.
Wir machen den neuen Musikpodcast. Aber erstmal machen wir den Redfield-Podcast. Vielen Dank.
Ja.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast mit Benny Mirtschin. Gerade aus der Community haben wir einige Stimmen gehört, dass auch mehr Inhalte zum Thema Social Media, PR, Marketing kommen sollen oder dass gewünscht wird. So bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt mit Benny sprechen konnte und da soll in Zukunft natürlich auch mehr zu diesen Themen kommen. Wenn ihr besondere Wünsche habt über Themen oder zu Gästen, dann schreibt uns auf jeden Fall eine Mail oder kommentiert oder schickt uns eine Nachricht auf allen Kanälen. Wir sind ja überall vertreten. Und vergesst bitte auch nicht, eine Bewertung abzugeben auf iTunes. Das hilft uns wirklich sehr. Der Podcast ist ja umsonst. Ihr könnt das Wissen quasi euch so ins Haus holen. Und als kleine Gegenleistung wäre es super, wenn ihr eine Bewertung abgebt. Genau, das hilft uns massiv weiter. Und ich wünsche euch noch eine massive Woche. Macht's gut. Ciao.